glaube einfach, es ist ein Thema, das so, wie du sagst, absolut total politisch ist und trotzdem eins, vor dem die Leute gerne weglaufen, weil es halt einfach eben, wie wir jetzt auch schon so besprochen haben, einfach sehr nah an Gewissensfragen rangeht und sehr nah an Themen, mit denen man sich vielleicht auch lieber nicht befassen will. Und deswegen ist natürlich meine Hoffnung, dass die Aktualität auch angenommen wird.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knötler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche. Es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 80. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zum Gespräch mit meinem Sohn, mit dem Journalisten und Autor Benjamin Knödler. Nach 3,5 Jahren ist er wieder mein Gast. Ihr ahnt, für mich ist das etwas ganz Besonderes. Und er ist unter anderem deswegen wieder mein Gast, weil wir unser zweites Buch zusammengeschrieben haben. Und das ist mindestens genauso etwas ganz, ganz Besonderes. Whistleblower Rebels, 20 Menschen, die für die Wahrheit kämpfen, ist vor wenigen Tagen am 18. März 2024 im Hansa Verlag erschienen für LeserInnen ab 12 Jahren. Es ist also wirklich druckfrisch. Unser erstes gemeinsames Buch Young Rebels, 25 Jugendliche, die die Welt verändern, ist 2020 ebenfalls im Hansa Verlag erschienen. Das war kurz vor Corona, das war noch bevor es diesen Podcast Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur, gegeben hat. Dafür, für dieses erste Buch, haben mein Sohn und ich uns mit Menschen befasst, die sich mit der Welt, wie sie ist, nicht abfinden wollten. WhistleblowerInnen sind nun Erwachsene, das ändert aber nichts daran, dass sie dieser Gedanke der Veränderbarkeit von Welt genauso antreibt. Dafür riskieren sie sehr viel, überhaupt geht es um sehr viel, das wiederum macht ihre Geschichten besonders spannend, die Themen besonders relevant, einige der Porträts lesen sich deswegen wie Krimis und nicht umsonst wurden etliche dieser Geschichten verfilmt. Die Missstände, die WhistleblowerInnen aufdecken, gehen uns alle etwas an, ihr Tun fasziniert nicht nur, es polarisiert auch. Whistleblowing ist ein komplexes Thema. Es drängen sich große Fragen auf. Zum Beispiel, wie lassen sich Verschwörungsmythen von den Enthüllungen der WhistleblowerInnen unterscheiden? Denn spektakulär sind die schließlich auch. Oder wie arbeiten investigative JournalistInnen? Was brauchen WhistleblowerInnen? Was hat es überhaupt mit Geheimnissen auf sich oder mit der Wahrheit, die ja bei unserem neuen Buch immerhin im Untertitel vorkommt? Also Grund genug, um diese 80. Freigeistern-Folge Whistleblower Geistern zu nennen. Um Platz zu haben für die Fragen und Themen, die sich um die Porträts herum stellen, um Denkräume zu erschaffen für uns und vor allen Dingen eben auch für euch, die Leserinnen und Leser, haben wir sogenannte Spots eingerichtet. Darin beleuchten wir diese Fragen und Themen. Das ist neu und auch darüber werden Benjamin und ich gleich sprechen. Wahrheit, sagt die Schauspielerin Sandra Hüller über Anatomie d'une Chute, der Film, in dem sie die Hauptrolle spielt. Wahrheit ist ein großes Thema des Films. Und sie fragt weiter, kann man die überhaupt finden? Ist sie nicht etwas, das man von allen Seiten betrachten kann und je nachdem, wo man steht, verändert sie sich in Form, Farbe, Inhalt?
das ist spannend, das gilt es auszuhalten, für die Wahrheit zu kämpfen, heißt dann nicht nur, in Anführungszeichen natürlich, Missstände ans Licht zu bringen, um Veränderung in Gang setzen zu können. Für die Wahrheit zu kämpfen heißt dann auch, sich ihr immer wieder aufs Neue zu stellen, sie auszuhalten und dabei vom Wert der Wahrheit nicht abzulassen. Schließlich, apropos Farbe, der Wahrheit zum Beispiel, apropos überhaupt Farbe, illustriert hat das neue Buch Whistleblower Rebels, 20 Menschen, die für die Wahrheit kämpfen, Felicitas Horst Schäfer, die ich hier bei Freigeistern gerne als unsere Felicitas Horst Schäfer vorstelle. Von ihr sind die Porträts der WhistleblowerInnen, die Vignetten und die Motivseiten zu den jeweiligen Enthüllungen. Und Felicitas Horst Schäfer macht alle 2 Wochen, ihr wisst es, die Cover für unseren Podcast. Sie schaut hin, immer wieder, und so möchte ich unbedingt die Gelegenheit nutzen, um mich bei ihr von ganzem Herzen zu bedanken. Hiermit. Die Welt verlangt uns allen viel ab. Das ist noch ein Grund mehr, eben nicht weg, sondern hinzuschauen, nachzufragen, zuzuhören, zu sprechen. Ich danke Benjamin sehr dafür, dass wir das gleich machen werden. Dabei saßen wir sogar im Wortsinn am selben Tisch an meinem Esstisch in München unterm Dach, und das war schon etwas ganz besonders Schönes. Darum setzt ihr euch nun doch einfach in Gedanken mit an diesen Tisch. Wir freuen uns auf euch sehr. Und bevor wir gleich losreden, liest Benjamin wie immer an dieser Stelle das Freigeistern-Auftaktgedicht.
Julinacht an der Gedächtniskirche von Mascha Kaleko. Die Dächer glühen, als lägen sie im Fieber. Es schlägt der vielgerühmte Puls der Stadt. Grell sticht Fassadenlicht und hoch darüber erscheint der Vollmond, schlecht rasiert und matt. Ein Kinoliebling lächelt auf Reklamen nach Chlorodont und sieht hygienisch aus. Ein paar sehr heftig retuschierte Damen blühen bunt am Hauptportal vorm Lichtspielhaus. Laut glitzern Fenster auf der Tauen ziehen, man kann sich herrlich ziellos treiben lassen. Da protzen Cafés mit dem bisschen Grün und geben sich nebst Efeu als Terrassen. Zuweilen weht ein kleiner Schlager hin, gehorsam wippt es unter allen Bänken. Ein altes Fräulein senkt das welke Kinn und muss an längst vergangene Liebe denken. Wie seltsam, dass jetzt fern noch Dörfer sind, in denen längst die letzte Uhr geschlagen, da noch zu lauten, nutzlos langen Tagen und selbst die schönste Sommernacht gerinnt.
Vielen, vielen Dank, und jetzt geht's los. Herzlich willkommen, lieber Benjamin. Wie schön, dass du heute hier bist.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein kann.
Du warst einer meiner ersten Gäste von Freigeistern, nämlich mein Gast der 4. Folge vom 13. August 2020. Das ist jetzt 3,5 Jahre her. Damals war gerade unser erstes Buch erschienen, Young Rebels, 25 Jugendliche, die die Welt verändern. Und nun ist ein neues Buch erschienen, nämlich Whistleblower Rebels, 20 Menschen, die für die Wahrheit kämpfen. Bevor wir uns jetzt darüber unterhalten, ist wie immer der Freigeistern-Fragebogen an der Reihe in etwas abgespeckter Form. Denn ob du als Kind ein Vielleser warst oder nicht, das könnt ihr alle nachhören. Auch das Lieblingsbuch deiner Kindheit, Benjamin, weißt du es noch, was du genannt hast?
Nee, ich kann mich tatsächlich nicht erinnern.
Was würdest du jetzt heute sagen, wenn ich dich dann doch spontan frage, Lieblingsbuch der Kindheit?
Astrid Lindgren. Ich glaube, entweder Kalle Blomqvist oder Michel aus Lönneberger. Ich weiß nicht, was ich damals gesagt habe.
Ich glaube, Kalle Blomqvist.
Bin ich immerhin einigermaßen dabei geblieben.
Jetzt gibt's eine Frage, die hat es damals noch nicht gegeben im Fragebogen, weil die mir sozusagen im Verlauf geschenkt worden ist. Das war die Frage, gibt's ein Buch, das dich als Kind nachhaltig erschreckt hat?
Also die gibt es bestimmt. Es liegt vielleicht ein bisschen in der Natur der Sache, dass man sich dann gar nicht mehr so gut und gerne daran erinnert. Ich erinnere mich an ein Bilderbuch. Es war so ein altes Bilderbuch, so
entsprechend jetzt nicht so leichtgängig. Und da ging es, glaube ich, irgendwie um Krieg. Und ich meine um eine Mutter und ein Kind. Und ich weiß sogar noch, wo die auf dem Bild sitzen, nämlich immer rechts unten am unteren Bildrand. Und man sieht eine Landschaft und am Anfang ist die ganz schön und satt und grün. Und dann irgendwann zieht der Krieg über das Land und dann ist da eben gar nichts mehr schön. Und ich weiß, dass mich dieses Buch schon erschreckt hat. Ich weiß noch genau, wo das früher im Regal stand, neben der Lautsprecherbox, und dass ich mich ab und zu da hingetraut habe, um das rauszuholen. Aber dann habe ich jetzt auch ganz lange nicht mehr drüber nachgedacht. Und ich weiß, dass ich dich neulich mal danach gefragt habe, aber du wusstest auch nicht mehr, wie das Buch heißt.
Ich erinnere mich auch nicht an die Lesesituation. Also habe ich es dir irgendwann mal vorgelesen?
Nee, das habe ich mir immer nur so angeguckt. Und das ist natürlich jetzt in diesen Zeiten einfach sehr, sehr aktuell. Deswegen musste ich da auch neulich mal wieder dran denken. Und ansonsten, weil wir es ja eh schon von Lindgren hatten, weiß ich, dass ich immer große Angst vor Ritter Cato hatte.
Was man ja gut verstehen kann.
Genau, aus Mio, mein Mio.
Das frage ich dich auch nochmal, weil sich das im Lauf von 3 Jahren ja verändern kann. Was ist dein aktuelles Lieblingsbuch?
Das ist jetzt schon eine Weile mein Lieblingsbuch, nämlich von Hanyaya Nagihara, Ein wenig Leben. Und das ist, glaube ich, auch das letzte Buch, bei dem ich geweint habe.
Kannst du sagen, was dich so daran berührt, fasziniert?
Ich bin ja einerseits ein großer Stadtfan, deswegen mag ich einfach, dass es in New York City spielt, aber es ist halt einfach diese Art der Freundschaft und Liebe unter Freunden und auch dieses sich helfen wollen und irgendwie dass da Verwundungen so schwer sein können, dass man das gar nicht annehmen kann und diese Ausweglosigkeit und trotzdem das Kämpfen dafür, dass es doch irgendwo einen Ausweg gibt. Das hat mich damals sehr berührt.
Gab es den Moment, wo du gesagt hast, du legst es weg, weil es mutet viel zu?
Nee, überhaupt nicht. Ich weiß, dass auch wir darüber ein bisschen gestritten haben, weil du ja, glaube ich, diesen Moment immer mal wieder so ein bisschen hattest. Und nee, ich hatte den gar nicht.
Welches Buch hast du zuletzt nicht zu Ende gelesen und warum?
Ich glaube, irgendein Sachbuch wahrscheinlich. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, welches es war. Bei mir ist es dann meistens so, dass ich die Bücher irgendwann doch noch fertig lese, weil ich das ganz schlecht aushalte, Bücher nicht zu Ende zu lesen. Und meistens, was ich dann am ehesten mache, ist, dass ich bescheiße und das letzte Kapitel noch lese, um dann zu sagen, ich habe es fertig gelesen. Aber selbst da könnte ich jetzt nicht genau sagen, welches ich nicht zu Ende gelesen habe.
Und warum? Also es muss nicht zwingend sein, dass dir es missfällt.
Dann aber erst recht nicht. Also ich glaube, wenn ich Bücher lese, dann lese ich sie früher oder später auch fertig. Ich weiß, was ich sozusagen wirklich in wilder Wut nicht fertig gelesen habe, war Der kleine Hobbit, weil ich es einfach so stinkfad fand, dass ich gesagt habe, das sehe ich jetzt überhaupt nicht ein. Und dann habe ich auch keinen einzigen Herr der Ringe gelesen.
Mir fällt auch noch eins ein.
Oh ja, Hermann Hesse, den habe ich auch nach den ersten Seiten weggelegt, den Steppenwolf. Weil da bin ich in die Sommerferien gefahren, habe mir gedacht, dieses Herbstgedösel da, das will ich mir jetzt auch nicht antun.
Und mir fällt tatsächlich noch eins ein.
Noch eins.
Felix Krull.
Oh ja, doch, den habe ich fertig gelesen, weil ich musste, weil es Schullektüre war.
Aber fandst du den nicht auch?
Doch, den fand ich furchtbar, aber den habe ich fertig gelesen.
Na ja, guck, ja. Es lebe die Schullektüre.
Und der protestantische Großvater.
Wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes?
Da hast du mir vorher verraten, dass das kommt, deswegen kann ich es jetzt ablesen, weil ich kann das Gedicht nicht auswendig. Ich habe es aber mal auswendig gelernt. Und zwar ist das von Bert Brecht, Rudern, Gespräche. Und die erste Zeile lautet, es ist Abend, vorbeigleiten.
Von welcher Illustratorin, welchem Illustrator würdest du dich gern porträtieren lassen?
Ich würde sagen, weil wir da auch neulich drüber gesprochen haben, ich fände es mal spannend, wenn mich Otto Dix gezeichnet hätte.
Von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du gern eine Lesung, nur für dich allein?
Von Thomas Mann, damit ich ihm endlich mal sagen kann, wie scheiße ich Felix Krull fand.
Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel?
Habe ich da letztes Mal auch gesagt, weiter, immer weiter?
Ich glaube ja.
Bleib dabei.
Sehr schön. Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
Ach, da fallen mir immer viele ein und gleichzeitig niemand ganz Konkretes. Ich fände es mal spannend, irgendwie von einem Busfahrer oder sowas zu lesen. Also irgendwie Leuten, die den Alltag erleben, aber nicht so, wie sagt man das am besten, nicht als bewusste Beobachter, sondern einfach, weil es halt so passiert, so nebenher. Ich finde, das sind immer die verrücktesten Geschichten oder auch Ja, deine Tochter, meine Schwester, die arbeitet ja zum Beispiel in der Gastro. Und wenn die Geschichten erzählt, dann liegen wir ja immer am Boden. Und das finde ich, also das finde ich spannend.
Du hast nun selber ein Kinderbuch, Jugendbuch geschrieben. In dem Fall sicher noch mehr Jugendbuch als beim letzten Mal. Whistleblower, 20 Menschen, die für die Wahrheit kämpfen. Young Rebels, davor 25 Jugendliche, die die Welt verändern. Wir haben es zusammengeschrieben, darauf kommen wir später sicher noch. Aber jetzt wollte ich dich schon mal vorab fragen, was ist gleich, was ist anders, wenn man die beiden Bücher nebeneinander legt?
Na, also gleich ist erstens mal, oder zumindest ähnlich, ist einfach so, glaube ich, der Grundaufbau. Und also beginnt ja beim Cover, beginnt bei den wunderschönen Illustrationen von Felicitas Horstschäfer und den Porträts, die ja auch da im Zentrum stehen. Auf einer inhaltlichen Ebene würde ich auch sagen, gibt es einige Ähnlichkeiten, nämlich dass wir sagen, wir stellen eben die Personen ins Zentrum, wollen aber mit denen auch die Geschichten drumherum erzählen. Also die Missstände, auf die sie hinweisen und gegen die sie sich wehren. Das waren jetzt bei den Jugendlichen vielleicht manchmal ein bisschen konkretere Themen, irgendwie so noch alltagsnäher, das ist ja auch kein Wunder. Und jetzt bei den Whistleblowerinnen und Whistleblowern sind es halt echt die ganz, ganz großen Fragen, die da gestellt werden oder die ganz großen, ich finde den Ausdruck System immer so zweischneidig, aber im Grunde die ganz, ganz großen Systeme, die sie da auch in Frage stellen teilweise.
Welche Systeme würdest du nennen?
Naja, also auf eine Weise so diese ganze Frage eines Sicherheitssystems zum Beispiel, wie viel ist uns Sicherheit wert, wie viel unserer Freiheit auch zum Beispiel, aber auch natürlich noch größer, dass wir ja schon immer gesehen haben, ganz oft ist die treibende Kraft irgendwie, dass man reicher werden will, sich bereichern will. Und das ist natürlich auch ein System, was da dahinter steht und was die Leute antreibt, eben immer mehr für sich an Vorteilen heranzuziehen.
Auch oft zum Preis, dass es auf Kosten anderer Menschen geht. Genau. Und zwar eklatant. Im ersten Fall sind es Jugendliche, jetzt sind es Erwachsene. Warum glaubst du denn, dass das trotzdem für Jugendliche interessant ist?
Also ich persönlich würde sagen, weil natürlich die Grundfrage eine ähnliche ist und ehrlich gesagt eine, die Jugendliche viel häufiger stellen als Erwachsene, nämlich dieses, warum ist das so und nicht anders? Und dann auch zu sagen, ich mache da nicht mehr mit, ich finde das nicht richtig. Und wir haben ja beim ersten Buch immer, wenn wir auch darüber geredet haben, kamen wir ganz oft an den Punkt, dass wir gesagt haben, ja, Erwachsene machen das seltener, weil sie haben so viel zu verlieren. Man ist dann irgendwie, hat eine Familie, man hat einen Job und so weiter. Und das ist eben jetzt natürlich das Krasse bei den Whistleblowern, dass die genau das auch haben und aber sagen, trotzdem gebe ich diesem Impuls nach. Ich möchte nicht, dass die Welt an diesem Punkt so ist, wie ich sie vorfinde, sondern ich möchte sie verändern. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der Jugendlichen sehr nah ist und auch diese Empörung über Missstände.
Jetzt haben wir uns natürlich auch mit dem Begriff der Whistleblower auseinandergesetzt. Wie würdest du es denn definieren? Also kleiner Spoiler vorweg, es gibt natürlich eine Definition im Buch, aber wie würdest du es definieren?
Also ich glaube, das war ja auch einer der Gründe, warum wir es so faszinierend fanden als Thema, dass da ist es wieder das System, dass man da Leute hat, die sind in einem System drin, meistens auch schon recht weit aufgestiegen und identifizieren sich ja auch damit und kommen dann irgendwann an den Punkt, wo sie sagen, ich kann da nicht mehr mitmachen, ich will das entweder verändern oder zumindest kein Teil mehr davon sein. Ich gehe im letzten Schritt dann an die Öffentlichkeit. Viele Whistleblower machen das ja auch erstmal intern. Und dann machen die ganz häufig die Erfahrung, dass sie einen Preis zahlen müssen, nämlich sie sind nicht mehr Teil dieses Systems, wo sie davor drin waren und auf Missstände aufmerksam geworden sind. Und das finde ich eben das Faszinierende und Spannende an diesen Figuren. Und das ist für mich persönlich und ich glaube auch in vielen, wenn nicht der meisten Definitionen schon enthalten, dass man nämlich eben sagt, die müssen im Kontext ihrer Arbeit irgendwie auf etwas aufmerksam werden. Also zum Beispiel ein Investigativjournalist, der durch Recherche was rausfindet, der ist dann kein Whistleblower. Er arbeitet vielleicht mit Whistleblowern, aber er ist selbst keiner. Mhm.
Du bist aufs Thema gekommen. Es war deine Idee. Womit hat's angefangen?
Ich glaube, es hat schon angefangen mit einer ganz konkreten Geschichte. In dem Fall war es Frances Haugen, beziehungsweise erstmal den Facebook-Files, die auf einmal da in der Öffentlichkeit waren. Und auf einmal wurde klar, wie gefährlich oder wie einflussreich soziale Netzwerke sind. Sie können Demokratien gefährden. Sie können aber auch das Leben einzelner Menschen gefährden, weil die sich immer kleiner fühlen, weil die Algorithmen ihnen ständig Bilder in die Timeline spülen, die sie minderwertig erscheinen lassen dann in den eigenen Augen.
Zum Beispiel beim Thema Schönheit, oder?
Genau, also dass sich junge Frauen zum Beispiel, die sehen dann immer noch dünnere Menschen um sich rum und haben das Gefühl, ich bin zu dick, ich bin zu hässlich, was auch immer. Und da gab es dann eben Untersuchungen, dass das tatsächlich eben wirklich psychische Schäden verursachen kann. Und Facebook wusste wohl davon und hat aber nichts unternommen, weil die natürlich wollen, dass sie möglichst viel Geld verdienen. Da sind wir wieder, indem die Menschen lang auf der Plattform bleiben. Und all das kam an die Öffentlichkeit im Zuge der Facebook-Files. Und für die war eine Whistleblowerin verantwortlich, nämlich Frances Haugen, die dann auch eben selbst mit Namen und Gesicht an die Öffentlichkeit ging. Und das war so der Auslöser, dass ich dachte, okay, mal gucken, ob es da nicht noch mehr gibt. Und dann haben wir uns zusammen auf die Suche begeben und ja sehr viele gefunden.
Du bist ja Journalist. Der Whistleblower, hat dich das vorher, also vor Frances Haugen, schon sehr beschäftigt?
Ja, schon immer mal wieder. Also natürlich diese ganze Snowden-Geschichte, das war ja 2013 und da war ich schon so bewusst dabei. Da habe ich jetzt noch nicht beim Freitag gearbeitet oder so, aber das war schon so, so präsent einfach. Und natürlich auch, wenn es zum Beispiel um Themen wie Julian Assange geht, dann geht es natürlich auch um Whistleblowing. Viele bezeichnen ihn selbst ja auch als Whistleblower. Ich bin da eher in dem Lager derer, die sagen, er selber ist das ja gar nicht, sondern er stellt die Infrastruktur zur Verfügung. Das ändert nichts an dem Skandal, wie mit ihm umgegangen wird. Aber das ist, finde ich, trotzdem immer noch mal interessant, auch wenn man sich diesem Thema annähert. Aber in der Hinsicht, klar, es ist schon sehr präsent. Und dann, ich selber arbeite ja nicht investigativ, aber Investigativjournalistinnen und Journalisten, die sind ja auch einfach wirklich angewiesen auf Whistleblowerinnen und Whistleblower oder Quellen, wie man sie ja dann auch nennen kann.
Hast du eigentlich gleich dran gedacht, das auch wieder mit mir zusammen zu machen?
Ja, schon. Also ich fand das so schön beim letzten Mal und ich finde, wir ergänzen uns da ja auch total gut. Und das hat auch diesmal wieder so gut geklappt und allein hätte ich das nicht machen wollen, glaube ich.
Jetzt sind schon ganz viele Namen so durch den Raum geschwirrt. Könntest du noch ein paar mehr auch nennen? Auch solche, die du selber auch gar nicht auf dem Schirm hattest? Und könntest du uns aussagen, nach welchen Kriterien du und wir ausgesucht haben?
Zum Beispiel Andrea Würz, die hatte ich jetzt nicht so präsent. Das war so ein Fall, also Andrea Würz, mit der du dich ja auch getroffen hast, da geht es ja um einen Skandal in einem Pflegeheim in Schliersee, wo alte Menschen einfach nicht menschenwürdig behandelt wurden, auch wieder vor dem Hintergrund der Profitmaximierung. Der war mir zum Beispiel nicht so präsent, weil der Fall eben größer war. Das fand ich auch interessant eigentlich, dass man dann eben sieht, okay, es gibt Fälle, wo der Whistleblower teilweise fast größer wird als die Enthüllung selbst. Und dann gibt es wieder Fälle, wo die Enthüllung jetzt nicht größer als der Mensch ist, logischerweise, aber halt sozusagen in der öffentlichen Wahrnehmung dann doch überwiegt.
Also dir war dieser Pflegeskandal, das war dir präsent, aber nicht die Frau, die dahinter stand, die es aufgeklärt hat.
Mhm. Genau. Berühmtestes Beispiel, denke ich, ist natürlich Watergate, wo man an die beiden Journalisten denkt, aber nicht an den Whistleblower Mark Feld, der dann erst kurz vor seinem Tod überhaupt bekannt gegeben hat, also ich glaube in den Nullerjahren irgendwann bekannt gegeben hat, ja, ich war Deep Throat, wie der Whistleblower-Deckname damals war. Ich war das. Aber auch Peter Buxton, auch ein historischer Fall, der aufgedeckt hat, eine fürchterliche rassistische Studie über Syphilis, den kannte ich auch nicht vom Namen. Da kannte ich die Tuskegee-Syphilis-Studie, kannte ich so, war irgendwo tief im Hinterkopf vergraben, aber der Name Peter Buxton überhaupt nicht. So würde ich sagen, ist das eigentlich eine Mischung aus eher bekannteren Namen und eben wirklich auch weniger bekannt. Ich meine, auch natürlich weltbekannt ist Chelsea Manning, das ist natürlich auch eine der berühmtesten Whistleblowerinnen.
Jetzt klingt es so, als wären das hauptsächlich ein amerikanisches Phänomen. Gibt es da besonders viel, was man aufklären kann und muss? Oder sind da auch einfach die Strukturen besser?
Also ehrlich gesagt, irgendwann hatte ich auch so das Gefühl, oh je, das ist ja, das klingt jetzt so wie so ein anti-amerikanisches Buch, was ich jetzt überhaupt nicht schreiben wollen würde. Und ich glaube auch nicht, dass in Amerika besonders viel oder viel mehr schiefläuft. Ich glaube natürlich schon, dass diese großen Konflikte, Vietnamkrieg, Irakkrieg, Krieg in Afghanistan und so weiter, dass da natürlich viel, viel falsche Dinge auch gelaufen sind, die an die Öffentlichkeit gehören. Und das ist ja dann eben auch durch Whistleblowerinnen und Whistleblower passiert. Aber ich glaube eben auch, dass die Kehrseite dessen eben ist, dass es eine robuste Zivilgesellschaft und auch ein robustes politisches System noch gibt, wo das ermöglicht wird. Also es gibt dort eben auch mehr Infrastruktur für Whistleblowerinnen und Whistleblower. Es gibt mehr Gesetze. So von daher glaube ich, was man auf keinen Fall machen sollte, ist, dass man sagt, okay, da ist ein Land mit wenig Whistleblowerinnen und Whistleblowern, deswegen wird es da schon gut laufen. Das wäre, glaube ich, eine absolut irrige Annahme, sondern das bedeutet halt zum Beispiel einfach, dass denen eine derartige Verfolgung droht, dass es halt noch viel weniger Leute machen. Denn die müssen dann wirklich eben um ihr Leben fürchten zum Beispiel. Und das schreckt natürlich nochmal anders ab, als wenn man sagt, sie werden vielleicht vor Gericht gestellt wegen des Verrats von Firmengeheimnissen, aber eigentlich sollten sie geschützt sein zum Beispiel.
WhistleblowerInnen riskieren allermeistens ihre Jobs, ihre sozialen Netze. Manche müssen fliehen, manche riskieren auch ihr Leben. Finanziell geht es ihnen oft sehr, sehr viel schlechter. Gehört das dazu? Oder ist es nur was, was das in Anführungszeichen spannend macht, die Geschichten zu erzählen?
Ich glaube, es sollte nicht dazu gehören. Im Moment tut es das teilweise schon noch, aber ich hoffe, dass das immer weniger wird. Und man muss ja auch sagen, dass diese Whistleblower-Geschichten, die wir hier aufgeschrieben haben, das ist natürlich auch ein ganz kleiner Anteil. Also es gibt ja wahnsinnig viele Whistleblowerinnen und Whistleblower, die nie an die Öffentlichkeit kommen, weil sie auch anonym bleiben wollen. Und ich würde sagen, ein gutes Whistleblower-System ermöglicht auch genau das, dass man eben nicht Angst haben muss, dass man dann irgendwie in allen Nachrichtensendungen zu sehen ist oder so, sondern dass man sagen kann, es gibt Strukturen innerhalb eines Betriebes und dann vielleicht auf einer Ebene höher irgendwie in einem Landkreis oder sowas, wo man sagen kann, da kann ich mich hinwenden und kann das auch anonym machen. Und dann wird dieser Missstand, den ich da anprangere, überprüft. Und das ist dann natürlich in diesen Fällen, glaube ich, ist es auch weniger häufig diese gewaltigen Konsequenzen, wie sie jetzt hier im Buch oft geschildert sind. Und ich glaube, die Geschichten würden sich auch erzählen lassen, wenn diese Menschen nicht so einen hohen Preis zahlen müssten.
Ist dir das nahe gerückt?
Schon. Mir ist ehrlich gesagt auch nahe gerückt, dass wir, also das erste Buch hatten wir ja gesagt, Jugendliche, die die Welt verändern. Und da hatten wir ja diese Altersgrenze von 27, das waren die Ältesten. Damals Pussy Riot, wo wir gesagt haben, okay, die kann man da irgendwie noch reinnehmen. Und dann dachten wir jetzt eben, ja, die Whistleblower, die sind alle erwachsen. Und da sind ganz viele Anfang 20, Mitte 20. Edward Snowden war 29, ist in Hongkong, wo er da im Hotelzimmer saß und auf Glenn Greenwald und Laura Poitras gewartet hat, um denen seine Geschichte zu erzählen. Da ist der 29 geworden. Reality Winner war doch auch Anfang 20, oder? Über die du geschrieben hast.
Mhm. Also Mitte 20, genau. Und so viele Menschen schauen weg. Ich kann mich ja davon gar nicht ausnehmen. Und dann gibt's die paar, die hinschauen. Mich hat auch immer interessiert, kann man irgendwie rausfinden, was die für eine Voraussetzung brauchen, dass sie das überhaupt können? Was meinst du, was ist da auch in unserem Buch zu finden?
Also fast alle beschreiben natürlich so einen Moment des Gewissens, der, glaube ich, schon sehr stark ausgeprägt ist. Also einer spricht auch von einem moralischen Kompass. Wenn man das hat, dann, glaube ich, ist das eine große Voraussetzung, um Whistleblower oder Whistleblowerin zu werden. Ich fand eben interessant, dass aber viele auch einfach sagen, es gibt Regeln und an die muss man sich halten. Also es ist jetzt auch nicht, auch wenn es so klingt, so Whistleblower-Rebels, als wir würden die auf sämtliche Regeln pfeifen, das ist ja gar nicht so, sondern die finden dann eher schwierig, wenn diese Regeln nicht eingehalten werden. Und ich glaube aber auch, dass es halt ein Umfeld dafür braucht. Also, und das ist ja auch was wir in einem der Spots so beschrieben haben, was brauchen Whistleblower, dass man eben sagt, okay, es braucht Strukturen, es braucht Gesetze, aber es braucht auch Unterstützung von ganz vielen Seiten. Es braucht juristische Unterstützung, aber auch emotionale Unterstützung. Und die allergrößte Unterstützung, die Whistleblower brauchen, ist eine Gesellschaft, die dann auch hinguckt und die dann zumindest auch nicht vom Schicksal der Whistleblower immer wegguckt. Und das ist was, glaube ich, schnell passiert. Dann hat man eben so einen Hype um so eine Person und danach ist halt auch wieder vorbei. Und bei Julian Assange zum Beispiel merkt man das ja auch. Dann gibt es wieder eine Gerichtsverhandlung, dann wird wieder viel drüber geredet und danach vergessen es eigentlich alle wieder.
Jetzt hast du gerade schon die Spots angesprochen. Das ist ja tatsächlich was Neues auch in diesem Buch. Erklär doch mal, was hat's mit diesen Spots auf sich?
Ja, ich glaube, wir reden ja immer ganz viel, wenn wir so ein Buch machen. Und wir reden ja eh ganz viel und diskutieren. Und dann merken wir ja auch ganz oft, okay, am Ende berühren viele Dinge dann die ganz großen Fragen. Und bei dem Buch fiel es uns beiden, glaube ich, schwer, das so komplett außen vor zu lassen, weil eben die Fragen einen permanent anspringen. Also eins steht ja schon im Titel, 20 Menschen, die für die Wahrheit kämpfen. Also natürlich drängt sich da auf zu fragen, was ist denn überhaupt Wahrheit? Das können wir natürlich jetzt nicht in diesem Buch klären, aber es war uns wichtig, darauf hinzuweisen, dass man sagt, das ist ein Begriff, der in Zeiten wie diesen so sehr im Fokus steht wie selten zuvor. Und den müssen wir auf jeden Fall sagen, da gibt's eine Geschichte drum. Es gibt eine Bewegung um einen ehemaligen und hoffentlich nicht, aber vielleicht doch zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump, der einfach seine eigene Wahrheit erklärt und sagt, worauf wir uns vielleicht als Wahrheit geeinigt haben oder als Wirklichkeit, das stelle ich einfach in Frage. Wissenschaft mir doch egal, Belege mir doch egal. Und deswegen war es uns wichtig, diesen Begriff zum Beispiel näher zu beschreiben, aber auch die Frage Geheimnis. Also Whistleblowerinnen und Whistleblower, ja, die verraten Geheimnisse. Und gleichzeitig hat sich unsere Gesellschaft darauf geeinigt, dass Geheimnisse auch was Gutes sein können. Also jeder von uns, glaube ich, sagt ja auch mit Recht, ich möchte Dinge geheim halten. Das Interessanteste ist ja eigentlich dann so ein Fall wie Snowden, der sagt, ich breche ein Geheimnis, ein Staatsgeheimnis, nämlich welche Mittel ein Geheimdienst hat, weil ich persönlich an das Geheimnis der Privatpersonen glaube. Ich möchte nicht, dass ein Geheimdienst meine ureigensten Suchverläufe oder sonst was einfach überprüfen kann. Und da sieht man ja schon, wie vielschichtig so ein Begriff ist. Und deswegen wollten wir dem einen eigenen Raum geben, aber auch mir persönlich ein großes Anliegen, das Thema Verschwörungstheorien, weil Whistleblowerinnen und Whistleblower auch häufig in diesem Kontext dann einverleibt werden. Leute, die vom sogenannten Deep State zum Beispiel reden, also der Vorstellung, da gibt es einen Verwaltungsapparat, einen gigantischen, der eigentlich alles kontrolliert und regiert und so weiter. Und dann kommt ein Edward Snowden und sagt, ja, hier gibt es einen ziemlich mächtigen Geheimdienst. Das liegt einfach sehr, sehr nah beieinander. Trotzdem sind die ja keine Verschwörungstheoretikerinnen und Verschwörungstheoretiker, ganz im Gegenteil. Trotzdem war es uns aber eben wichtig, dann auch dieses Spannungsfeld einfach zu benennen, weil es nicht zu benennen wäre ja auch Quatsch.
Total. Und ich weiß noch, beim ersten Band habe ich so gesagt, Porträts schreiben ist die Königsdisziplin. Das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Man kann eine bestimmte Frage an den Menschen stellen. Ich glaube, man interpretiert, obwohl man Fakten erzählt, mehr als man denkt, weil man eben die eigene Sicht auch immer ein bisschen mit reinspielt. Das bringt den Menschen nahe. Ich glaube, das bringt den Menschen dann auch für LeserInnen nahe. Bei diesem Buch ging es mir jetzt so, dass ich dachte, die Spots sind der Hammer. Ich habe da so eine Freude dran. Also wir haben es so gemacht, immer zwei Porträts, dann ein Spot, zwei Porträts, ein Spot. Das heißt 20 Porträts, 10 Spots. Und in diesen Spots, das haben wir jetzt schon gehört, hast du ja schon gesagt, geht es um philosophische Themen, auch um psychologische, zum Beispiel die Einsamkeit der Whistleblower. Es geht um ganz konkrete Dinge. Du hast über investigativen Journalismus geschrieben. Das Tolle daran ist, finde ich, dass es sehr viel über unseren Ansatz auch verrät, zu sagen, wir sind nicht diejenigen, die sagen, das ist richtig, das ist falsch. Wir stellen Fragen und wir haben gemerkt, je mehr wir uns einarbeiten, desto mehr Fragen tun sich auf. Und eigentlich wünschen wir uns, dass die LeserInnen das auch toll finden, zu sagen, oh, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich stelle mal Fragen und ich stelle mir auch selber Fragen. Und es war ja tatsächlich auch der allererste Anfang, nämlich bei der Überlegung, was überhaupt WhistleblowerInnen, was tun sie, war ja die Bewertung reicht von, das sind Petzen, das sind VerräterInnen, das sind Störenfriede bis, das sind die HeldInnen der Nationen tatsächlich oder das Gewissen der Gesellschaften. Hat sich denn dein Blick verändert? Gibt es ein Vorher und ein Nachher, vor dem Schreiben, nach dem Schreiben?
Ich glaube schon, weil man einfach viel mehr weiß. Also ich glaube an der Bewertung jetzt gar nicht mal so sehr. Also mir ging es schon vorher auch so, dass ich jetzt nicht in das Lager gehört habe, was gesagt hat, das sind Petzen oder die tun Dinge, die man nicht tun sollte, weil sie die öffentliche Sicherheit gefährden oder irgendwie sowas. Das sind ja gängige Argumente gegen einige der WhistleblowerInnen, sondern mir ging es, glaube ich, eher so, weil man einfach noch viel, viel mehr begreift, was das eigentlich heißt, das zu machen. Also davor waren für mich Whistleblower ein bisschen sowas wie Pressesprecher oder Bundeskanzler oder irgendwie, also so Figuren, die es halt gibt im politischen Gefüge. Es ist nicht gerade, dass man darauf hinarbeitet, das zu werden, aber die sind halt einfach da. Und jetzt nach dem Buch habe ich schon viel mehr gemerkt, was das bedeutet, durch was für Stadien man da auch geht. Dieses Gefühl, sich selbst und den eigenen Lebensentwurf ja auch so in Frage stellen zu müssen. Es geht ja auch ganz vielen so. Ganz viele dieser Whistleblowerinnen und Whistleblower leben ihren Traum. Die sind genau da, wo sie immer hin wollten und merken dann, aber da, wo ich immer hin wollte, geschieht Unrecht. Die lösen sich davon, die geben wahnsinnig viel auf und es ist in dem Moment, wo sie diesen Schritt wagen, nicht klar, ob das gut ausgeht. Und diese Mehrdimensionalität des Whistleblowings an sich, die habe ich, glaube ich, erst durch die Arbeit am Buch so gelernt. Ich weiß nicht, wie dir das geht.
Genauso. Also tatsächlich hatte ich viel von dem, die haben mich tief beeindruckt. Ich habe sie immer als sehr mutig wahrgenommen. Ich habe überhaupt nicht verstanden. Ich bin eher fast ein bisschen erschrocken dann durch die Recherche, dass ich so dachte, wie kann man denn Werte in den Hierarchien für meine Begriffe so umdrehen und sagen, ja, das sind Verräter, weil sie ein Bankgeheimnis meinetwegen verraten haben. Dabei schützt das Bankgeheimnis in diesem Falle unglaubliche Sauereien. Also da war ich ganz verblüfft, dass es so ist, bin aber diese Wege tatsächlich auch mitgegangen und auch gerne mitgegangen. Und es hat sich für mich immer mehr rauskristallisiert, warum ich glaube, dass sie sehr wichtig sind und warum ich fast, also was jetzt mich betrifft, sagen würde, das sind Vorbilder, davon kann man sich ermutigen lassen, anstecken lassen. Und selbst wenn natürlich längst nicht alle von uns das Zeug, sage ich jetzt mal, zu Whistleblowern haben und es hoffentlich auch gar nicht haben müssen, ist so dieser Grundgedanke, ich lebe in einer Welt, ich darf die mitgestalten, ich muss sie aber manchmal auch mitgestalten. Das hat sich schon sehr verschärft, also in einem guten Sinne verschärft und zugespitzt. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass wir ja jetzt in diesem Buch mit den Leuten auch reden konnten. Also die Recherchen waren aus meiner Sicht aufwendiger, deutlich aufwendiger, weil es nicht nur in Anführungszeichen die Menschen waren, sondern halt die Themen, die so kompliziert sind, ja, dass man selber so viel recherchieren musste, um sie dann zu verstehen, um sie dann so erzählen zu können, dass auch andere sie verstehen. Und zwar ohne dieses ganze Vorwissen, was man sich ja dann irgendwann drauf schafft. Das war das eine. Und das andere eben mit den Leuten direkt zu reden. Ist ja auch ein Teil der Recherche. Kannst du uns da noch was erzählen? Weil du ja doch einige hattest, von denen ich nicht zu hoffen gewagt hätte, dass du mit ihnen sprechen wirst.
Also wir hatten diesmal mehr Zeit und haben dann halt früh auch ja angefragt und unter anderem eben auch Frances Haugen. Also da haben wir dann mit dem Netzwerk Whistleblower Aid gesprochen.
Das ist total nett, dass du wir sagst, das warst du.
Ja, in dem Fall. Aber wir haben ja schon auch beide viel rumgefragt und rumtelefoniert. Also bei Frances Haugen war es eben tatsächlich, das war schon spannend, weil man dann eben erstmal anfragt bei diesem Whistleblower Aid, so heißt diese Organisation, die auch im Buch vorkommt, in einem Spot, wo wir fragen, was brauchen Whistleblowerinnen und Whistleblower. Dann hatten wir da ein erstes Vorgespräch, wo ich so ein bisschen im Grunde auch das Projekt mal so dem auf den Zahn gefühlt wurde. Dann hieß es, okay, ja, die klingen in Ordnung. Dann habe ich mit dem Team von Frances Haugen, die hat inzwischen auch eine eigene NGO gegründet, habe ich mit denen gesprochen und dann gab es irgendwann einen Termin. Und dann haben wir eine Stunde gesprochen, das war total toll. Und ja, das macht natürlich schon nochmal was, weil man halt auch andere Geschichten dann hört, die unter Umständen gar nicht in den Text einfließen, die aber einfach nochmal zeigen, okay, wo muss man denn da eigentlich durch? Und was sind so kleine Fragen, die man sich stellt als Whistleblowerin oder Whistleblower, die aber halt eben gar nicht klein sind? Also sie nannte ein Beispiel, dass ihr bester Freund auch bei Facebook gearbeitet hat. Und da klingt dann halt eher so zwischen den Zeilen mit, was das natürlich heißt, dass man sich überlegen muss, verrate ich den jetzt? Und all diese Fragen, das war schon toll, das so persönlich klären zu können, aber jetzt auch nicht nur mit Whistleblowerinnen und Whistleblowern, sondern wir haben ja auch viel drumherum gesprochen, also eben zum Beispiel, also ich habe mit Daniel Drepper gesprochen, einem Investigativjournalisten, der das NDR, WDR, SZ Investigativ, die Kooperation dort leitet und der mir eben ganz viel darüber erzählt hat, wie das eigentlich ist, wenn man mit Whistleblowerinnen und Whistleblowern oder Quellen als Investigativjournalist arbeitet und was es auch heißt, wie man die schützt. Und das waren tolle Gespräche und das ist echt, da bin ich denen auch total dankbar, dass wir das so machen konnten.
Also ich tatsächlich auch, weil ich mit dieser Art von Selbstverständlichkeit, mit der man Erfahrung und Wissen teilt, damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Und ich denke da jetzt vor allen Dingen an zwei, an die Andrea Würz, die diesen Pflegeskandal aufgedeckt hat und mit der ich mich sogar auch wirklich persönlich treffen konnte. Und ich habe so gemerkt, das beeinflusst natürlich mein Schreiben, wenn ich sehe, dass sie wirklich nach all den Jahren immer noch um Fassung ringt, wenn sie beschreibt, was sie da vorgefunden hat in diesem Heim. Also halb verhungerte, verdurstete Menschen, alte Menschen, die vernachlässigt werden und niemanden haben, der sich für sie stark macht. Und natürlich, wenn du einen Menschen dabei beobachten kannst, wie er oder in dem Fall sie das erzählt, das veränderten Schreiben und dann auch zu merken, wie jemand nicht müde wird, sich dafür einzusetzen, dass es besser wird. Also Andrea Würz macht ja auch weiter. Sie will einfach die Pflegesituation hierzulande deutlich verbessern, schreibt jetzt selber Bücher und ist da ganz, ganz aufklärerisch dabei. Das ist natürlich hoch beeindruckend. Der andere ist Eckhard Seid, ein Wirtschaftsanwalt, der Cum-Ex mit aufgedeckt hat. Cum-Ex kam er gar nicht dran vorbei. Aber zu verstehen, was das wirklich ist, ist kompliziert. Und ich war und bin Herrn Seid unglaublich dankbar, dass der mir das mit einer so großen Geduld einmal erklärt hat und halt auch seine eigene Rolle. Also er ist Wirtschaftsanwalt, dass der in die Situation kommt, wie es dann geschehen ist, dass er selber zum Angeklagten wurde in der Schweiz, weil er das Bankgeheimnis verraten hat, weil er Geschäftsgeheimnisse verraten hat angeblich. Das ist wirklich unglaublich spannend. Wir sagen ja auch immer wieder, es liest sich wie ein Krimi und es stimmt und man kann von diesen Leuten so sehr lernen, dass man sagt, die stellen selber offenbar so viel Fragen, dass man auch selber seinerseits, meinerseits jetzt in dem Fall Fragen stellen kann. Jetzt ist das ein Fall, von dem man aber schon sagen könnte, wieso sollte das Jugendliche interessieren? Die sind noch nicht dabei, Steuern zu zahlen. Was meinst du, wieso sollte es sie interessieren?
Also ich finde eine Fehlannahme, dass man denkt, Jugendliche bestimmte Themen, die sind zu abstrakt oder zu erwachsen oder so. Erstens sind die armen Jugendlichen von sehr viel mehr Unsinn aus der Erwachsenenwelt betroffen, als man gemeinhin so auf den ersten Blick denkt. Und zweitens interessiert es sie ja auch so oder so trotzdem. Und jetzt bei Cum-Ex würde ich auch sagen, da ist ja dann die Herausforderung für ein Jugendbuch zum Beispiel zu sagen, warum geht uns ein Steuersystem alle an? Und da ist natürlich einmal ein Metathema wie die Ungleichheit, wo man sagt, die liegt natürlich über allem, aber wird da halt irgendwie sehr greifbar. Da sind sehr reiche Leute, die sagen können, das ist mir egal, ich trick's den Staat so aus, dass der noch weniger Steuern von mir kriegt. Einerseits, aber für Jugendliche natürlich auch, sich mal die Frage zu stellen, wofür sind Steuern eigentlich gut, selbst wenn ich sie noch nicht zahle? Ach ja, das fließt zum Beispiel ins Freibad oder das fließt in die Bibliothek oder in die Art, wie unsere Schulen ausgestattet sein könnten. Jetzt mal sehr vereinfacht gesprochen, aber darum geht es ja letztlich. Und das eben in einem Jugendbuch dann zu beschreiben, finde ich ehrlich gesagt total wichtig. Und das anhand einer solchen Geschichte zu beschreiben, finde ich dann auch oft reizvoller als irgendwie das kleine Einmaleins des Steuersystems oder so.
Total. Und es ist ja bei ganz vielem auch einer der Punkte, die wir immer wieder auch im Buch tatsächlich, die sich durchziehen wie so ein roter Faden. Nicht nur, dass wir sagen, es liest sich wie Krimis, sondern wir sagen auch immer, was auch stimmt. Viele dieser Geschichten wurden verfilmt, natürlich nicht ohne Grund, weil sie die entsprechende Dramatik haben, weil sie aber auch diese grundsätzlichen Fragen drin haben, die man sich immer stellen kann. Und eine davon ist, in welcher Gesellschaft will man leben und vielleicht auch, welcher Mensch will ich sein oder welcher Mensch will ich nicht sein.
Ja.
Und da haben wir ja auch wirklich die Erfahrung gemacht, wir hatten ja das Glück, dass wir schon bei jetzt, also sowieso mit dem ersten Buch, viel in Schulen waren und lesen durften und auch jetzt schon eine Lesung hatten, zwei genau genommen, vor Schulklassen.
Und wenn doch oft über Jugendliche so, die seien so unpolitisch und was weiß ich was, dann machen wir immer die anderen Erfahrungen.
Absolut. Also ich habe immer das Gefühl, da ist unglaublich viel Interesse und auch in einem guten Sinne kritischer Geist, dass man oder das eben das in Frage stellen. Also das, was wir ja beim ersten Buch bei den jugendlichen ProtagonistInnen so gesehen haben, nämlich eben dieses einfach mal fragen, warum das denn so läuft und nicht anders und nicht besser. Wir fragen ja dann auch immer, was würdet ihr denn verändern? Und dann kommen halt, da werden sofort die großen Fragen ausgepackt, die sagen, ich erlebe persönlich oder gegen FreundInnen Rassismus, das muss aufhören. Ich erlebe Ungleichheit. Warum eigentlich? Das sind schon die Fragen, die die Jugendlichen auch beschäftigen. Und deswegen, glaube ich, haben die auch Lust darauf, sich mit diesen Themen, wie sie auch in dem Buch jetzt wieder vorkommen, auseinanderzusetzen.
Das war ja das Feedback auch zu sagen, in dieser wunderbar ehrlichen Art und Weise, nicht böse sein. Wir hatten gedacht, das wird total langweilig, aber das stimmt ja gar nicht. Das war so interessant. Und wenn das gelingt und dann noch immer das Feedback ist, nämlich auch oft so von den LehrerInnen ist, wir haben euch überhaupt noch nie gar nicht so kennengelernt, dann heißt es, das ist ein Türöffner. Und ich kann immer sagen, ich guck weg, es geht mich alles gar nichts an. Oder ich kann sagen, es geht mich eigentlich alles was an. Und zwar nicht in diesem erdrückenden Sinne. Dann kann ich ja nur verzweifeln an der Welt, wie sie ist, was man ja tatsächlich kann. Sondern in dem Sinne einer Selbstermächtigung zu sagen, ich muss mich nicht nur abfinden. Und wenn ich eben in der Schule, um jetzt bei dieser Situation zu bleiben, merke, da wird ein Freund von mir rassistisch angegangen, kann ich mich neben den stellen und so weiter. Und also da ist schon eine Bewusstseinsänderung bestimmt möglich. Und die Geschichten der Whistleblower machen es einem da, will ich nicht sagen, einfach, weil sie nicht einfach sind, aber sie spornen einen ganz unglaublich an. Was ist denn noch drin? Wir hatten jetzt gesagt, es ist einiges verfilmt worden. Du hattest schon Watergate genannt. Es gibt einen Fall der Korruption in der Polizei. Einige Jahre, Jahrzehnte auch schon her. Übrigens ist auch das verfilmt worden, Frank Serpico, der diesem korrupten Polizeiapparat den Kampf angesagt hat. Was lohnt sich noch zu lesen?
Also es ist ja auch ein Mix. Es gibt wirklich sehr schwere Themen und dann gibt es aber auch eben Themen, die uns jetzt eher zu anderen Momenten betreffen. Also es gibt zwei Geschichten aus dem Sport. Einmal über Sportswashing bei der FIFA-WM in Katar. Was, glaube ich, einfach auch interessant ist, wenn man sich mal dann überlegt, okay, da wird ein Fußballfest gefeiert. Warum ist das eigentlich auch politisch interessant? Und das muss man nicht nur auf Katar dann anwenden, sondern das kann man immer anwenden. Das kann man sich auch bei der EM 2024 jetzt in Deutschland fragen. Warum ist das denn interessant für einen Staat? Ja, weil man sich nach außen hin gut präsentieren kann und so weiter. Ein anderes Beispiel ist das Staatsdoping in Russland, was Julia Stepanova mit ihrem Mann Vitali aufgedeckt hat, wo man ja auch sagen könnte, ja, Doping, ist das denn so politisch, wo ich sagen würde, ja, ist es total. Also, weil letztlich geht es auch da darum, sich in einem Wettkampf mit anderen Nationen besser darzustellen und sich überlegen zu zeigen. Und das versuchen wir da jeweils zu erzählen. Und das finde ich auf jeden Fall auch deswegen spannend, weil man das auch mal lesen kann, jetzt ohne sich so den Hut, ich bin jetzt gerade so super politisch aufzusetzen, weil das ist was ich zu deiner Frage davor noch sagen wollte. Ich finde auch, dass das Jugendlichen, dass man das denen auch zugestehen kann, dass es ist ja nicht so ein Ja oder Nein. Also oft sagt man, wenn man dann über Jugendliche redet, die Jugend ist so unpolitisch oder sie ist so politisch und meistens ist es halt irgendwo dazwischen. Man ist dann vielleicht offen für politische Fragen, aber man darf auch trotzdem irgendwie drumherum mal einfach durch TikTok scrollen oder was auch immer. Und das ist, glaube ich, total wichtig, sich das immer so vor Augen zu führen. Und so funktioniert das, glaube ich, auch ein bisschen mit dem Buch, dass es da eben unterschiedliche Ansatzpunkte gibt. Und ja, also mir fällt es total schwer, jetzt so noch weitere Lieblinge eigentlich auszupacken, weil ich finde die alle so auf ihre Weise eben so spannend, muss ich sagen.
Was mich freut tatsächlich auch, dass wir dieses Mal auch etliche Beispiele aus Deutschland dabei haben. Unter anderem die erste Whistleblowerin hätte sie werden können. Margret Herbst hat den Rinderwahnsinn hier hätte sie aufdecken können. Das ist zum Beispiel eine Frau, an der man auch merkt, wie sich doch einiges verändert hat. Denn die ist wirklich schachmatt gesetzt worden. Die ist, hat als Tierärztin angefangen. Sie war sogenannte Fleischhygieneärztin. Dort ist es ihr aufgefallen. Dann ist sie laut geworden irgendwann, hat es der Öffentlichkeit bekannt gemacht. Und daraufhin wurde die einfach kaltgestellt. Und davon hat sie sich nie mehr erholt. Sie hat's gemacht. Sie spricht übrigens auch ganz viel von Gewissen und Pflichtbewusstsein, dass sie sagt, das war für sie ab irgendwann gar keine Frage mehr, ob sie das jetzt machen soll oder nicht. Und auch zu sehen, es entwickeln sich doch die Dinge. Also was der widerfahren ist, würde hierzulande heute so nicht mehr gehen. Jetzt möchte ich noch mal einen Sprung machen zu dir als Autor. Ich frage ja eigentlich alle meine Gäste hier, wie geht es mit dem Schreiben? Und nur weil ich es bei dir jetzt so halbwegs weiß, möchte ich dich aber trotzdem nochmal ausdrücklich fragen. Du bist voll berufstätig. Wie war das, wie geht es, ein Buch zu schreiben, zeitlich gesehen in Anführungszeichen nebenher, aber halt gar nicht nebenher?
Also ich bin voll Team 4-Tage-Woche, weil ich sozusagen in meinem Hauptjob, das mache ich immer von Montag bis Donnerstag, und das kam mir jetzt bei diesem Buch tatsächlich sehr entgegen, weil man dann immer so auch Zeit am Stück hat, sich damit zu befassen. Und dann ist es ja einfach doch was anderes nochmal, wenn man da so ein Herzensprojekt hat, wo man sagt, da setze ich mich auch nochmal Samstag und Sonntag hin und tauche da so ein. Ja, und dann ist es schon auch viel in den heißen Phasen, dann viel nachts und morgens, also so drumrum. Und dann nimmt man sich natürlich auch schon immer mal wieder 1-2 Wochen Zeit und frei, um sich wirklich ganz intensiv dann nochmal damit zu befassen. Aber ich finde es schon auch immer wieder eine neue Herausforderung. Das Schöne ist aber auch, dass sich das ja oft sehr befruchtet. Also man kriegt dann Themen, oder nicht Themen, aber so Diskussionen rund um die Themen, die auch in dem Buch vorkommen, die kriegt man natürlich auch in Redaktionskonferenzen mal mit. Und dann regt das neu zum Nachdenken an. Und auf die Weise gibt sich das, glaube ich, recht viel. Und dann macht es auch eben Spaß, dann sich abends nochmal hinzusetzen und das weiterzudenken. Aber ich muss sagen, so mit diesem einen kompletten Tag, den man nur dem Schreiben widmen kann, das ist schon was sehr Schönes. Und das will ich auch jetzt, wenn das Buch jetzt fertig ist, will ich mir das eigentlich auch weiter bewahren.
Hättest du gedacht, dass es so politisch werden würde, dass es so wichtig werden würde und auch so aktuell werden würde, dieses Buch? Ich meine, wir haben vor 1,5 Jahren angefangen zu arbeiten daran.
Ehrlich gesagt schon. Also ich finde, teilweise ist es ja fast ein überpolitisiertes Thema, das Thema Whistleblower, weil eben diese Whistleblowerinnen und Whistleblower ja auch von ganz vielen unterschiedlichen Gruppen mit unterschiedlichen Agenten quasi ins Feld geführt werden. Und deswegen habe ich auch so eben über meinen anderen Job beim Freitag, habe ich diese politischen Diskussionen darum immer sehr mitbekommen. Und deswegen ging es mir teilweise eher so, dass ich versucht habe, kriege ich denn diese politischen Diskussionen dahinter, kriege ich die auch ausgeblendet, um die Geschichten zu erzählen. So ging mir das dann eher. Und trotzdem ist es natürlich auch so ein Thema, wo man, glaube ich, ja, das ist jetzt ein guter Ausdruck dafür. Ich glaube einfach, es ist ein Thema, das so, wie du sagst, absolut total politisch ist und trotzdem eins, vor dem die Leute gerne weglaufen, weil es halt einfach eben, wie wir jetzt auch schon so besprochen haben, einfach sehr nah an Gewissensfragen rangeht und sehr nah an Themen, mit denen man sich vielleicht auch lieber nicht befassen will. Und deswegen ist natürlich meine Hoffnung, dass die Aktualität auch angenommen wird. Aber dann sieht man eben diese Diskussion wie jetzt wieder um Assange und man merkt so, okay, es wird einfach immer wieder klar, wie aktuell es ist.
Stellt einfach auch Fragen an die Menschlichkeit und ans Menschsein. Und darin liegt, glaube ich, auch der Reiz des Buches. Und ja, es stimmt, die Welt fordert uns heraus und man könnte an ihr verzweifeln. Mich hat das Buch noch was gelehrt, das Schreiben daran, auch im Austausch mit dir, zu sagen, wir alle brauchen so viel mehr Toleranz und die Fähigkeit, differenziert zu sein und die Fähigkeit, nicht nur hinzuschauen, sondern zuzuhören. Und da machen die Whistleblower einfach auch ganz viel vor. Und ich würde jetzt fast behaupten, auch unser Buch, weil es nämlich nicht sagt, so ist es ganz einfach, sondern es sagt von vornherein, es ist ganz schön kompliziert, aber es lohnt sich, darüber nachzudenken. Macht es doch mal. Uns jedenfalls hat es auch sogar Spaß gemacht, trotz oder vielleicht auch wegen des Ernsts dieser Themen.
Ja, auf jeden Fall.
Was wünschst du dir fürs Buch? Du hast jetzt schon einiges davon gesagt.
Ich würde mir wünschen, an möglichst viele Schulen damit zu kommen und in möglichst viele Bibliotheken, weil ich das einfach immer, das finde ich eh einfach immer den schönsten Moment. Ich meine, dieses Schreiben, man sitzt dann da, immerhin sitzen wir ja zu zweit da. Das macht schon deutlich weniger einsam, vor allem, weil wir ja auch immer einfach viel reden und viel lachen auch zum Glück dann können. Aber es ist natürlich unterm Strich trotzdem eine eher einsame Angelegenheit und man ist dann da auch mit den eigenen Ansprüchen so alleine und dann wird es irgendwann in die Welt entlassen und man ist ja dann doch sehr, sehr gespannt und merkt dann aber eben vor allem, finde ich häufig, dass dieses Thema, mit dem man mal angefangen hat, dass das dann wie übernommen wird. Und das ist ja eigentlich das, was man sich nur wünschen kann. Und das ist immer das Schönste, finde ich, eben das mit den Jugendlichen und aber auch mit Erwachsenen. Ich mache beides eigentlich gerne, zu überlegen, was machen wir jetzt eigentlich damit und dann zu diskutieren. Und das würde ich dem Buch und mir und uns wünschen, dass es diese Gelegenheit häufig gibt.
Und das ist übrigens auch was, was nochmal zum Buch führt, weil auch da haben wir ja irgendwann festgestellt, Whistleblower, indem sie laut werden, verteilen sie die Verantwortung auf mehr Schultern.
Ja.
Und das ist übrigens das, was mir nicht klar war am Anfang, dass es so sehr um Freiheit in Gegenüberstellung, vielleicht zu Sicherheit gehen würde, dass es so viel um Demokratie gehen würde, dass es so viel um Gesellschaft gehen würde. Und das, glaube ich, liegt an der aktuellen Situation, in der das alles für selbstverständlich gehalten wird und es längst nicht mehr ist. Und weil man nicht immer nur warnen oder verzweifeln will, sind diese Geschichten, die vormachen, wie das in einem konkreten Fall aussehen kann, einfach wahnsinnig ansteckend. Und ja, möge es in die Welt gehen. Lieber Benjamin, ich danke dir so für dieses Gespräch und noch mehr danke ich dir dafür, dass wir dieses Buch zusammen geschrieben haben.
Dafür danke ich dir auch total. Es war mir ein großes Fest und auch da gilt ja jetzt. Ich freue mich auf all das, was da jetzt noch kommt, wenn wir dann durch die Gegend ziehen damit. Ich hoffe, da werden wir noch viele solche Gelegenheiten haben und dann auch weiter zu reden, so wie jetzt hier. Das hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
Ich danke dir, Benny. Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute. Das war die 80. Folge von Freigeistern, Whistleblower-Geistern. Das war das Gespräch mit Benjamin Knödler. Was für ein Fest. Ich danke von ganzem Herzen. Und wie immer danke ich euch fürs Zuhören. Alle Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com und natürlich freuen wir uns, wenn ihr bei Instagram vorbeischaut. Wir hören uns am nächsten Freigeistern Donnerstag wieder. Das ist dann schon im April, nämlich am 4.4.24 zu einem neuen Lesen und Lesen lassen. Und vorher kreuzen sich ja vielleicht unsere Wege auf der Leipziger Buchmesse. Das wäre doch was. Ich wünsche euch, dass ihr inspiriert von den WhistleblowerInnen und anderen Geschichten ermutigt, gut und gern mit offenen Augen und mit offenen Armen durch die Welt gehen könnt. Tschüss!